Ja, die letzten 10 Tage ist einiges gelaufen in diesem Gebäude hier in der Lenzkirche. Wir haben es schon ein bisschen mitbekommen. Ich würde sagen, es war voll Leute gewesen, von jung bis alt, verschiedene Generationen. Zeitweise hatte ich das Gefühl, das Haus platzt fast aus allen Nähten. Angefangen hat es mit dem Osterwochenende. Wir haben den Karfreitagsgottesdienst gefeiert hier. Und nachher hat gerade die Jugendlichen von der Jugi, haben hier das Wochenende verbracht. Dann haben wir Ostern gehabt, den Brunch. Es war kein Platz mehr frei gewesen, hier im Saal. Und ganz viele Kinder auch noch unten. Und dann eben Kinderwoche, wo wir schon ein bisschen Einblicke bekommen haben. Vom letzten Dienstag bis am Freitag. 150 Kinder, 50 Leiterinnen, Leiter. Und ich also denke in den letzten Tagen, so stelle ich mir Kirche vor. Viele Menschen, viele Leute aus verschiedenen Generationen, viel Gewusel, Kinder, Erwachsene, Grosseltern, einfach ganz viele Leute. Kirche, ein Ort von der Freude, ein Ort, wo es lebendig ist, ein Ort, wo man aber auch kann, das Leiden von dieser Welt oder etwas vom Leiden miteinander teilen, wenn wir es an Karfreitag gemacht haben. Kirche auch als ein Ort von der Gemeinschaft, wo man kann Freunde finden, wie zum Beispiel die Jugendlichen in der Jugi oder die Kinder in der Kinderwoche oder wenn wir hier zusammen sind in einem Gottesdienst. Also da ist in den letzten Tagen ist ganz viel Gutes da passiert, ganz viel Leben da gewesen, ganz viel Freude, ganz viele gute Begegnungen. Und dann ist mir aber auch so bewusst worden jetzt in dieser letzten Woche, dass das alles, was wir hier machen, als Kirche, uns gäbe es als Kirche nicht, wenn nicht das Ereignis von Ostern gewesen wäre. Wenn nicht Jesus tatsächlich körperlich auferstanden wäre, wenn nicht das Grab wirklich leer gewesen wäre, dann hätten wir das hier alles nicht. Dann hätten wir all die Leute hier nicht, wir hätten all die Anlässe hier nicht, weil das ist der entscheidende Moment, die Grundlage für das, was wir glauben als Christen. Und das ist mir so bewusst worden wieder in dieser letzten Woche. Und darum nehmen wir uns diesen Sonntag nochmal Zeit, eine Woche nach Ostern, dass wir uns nochmal beschäftigen mit dem leeren Grab und nochmal eintauchen in die Verse da aus dem Markus-Evangelium. Darum eben heute ist das Thema vom leeren Grab. Und ich würde argumentieren, wenn man mich fragen, was ist eigentlich das Symbol von Ostern? Würde ich sagen, ja, natürlich nicht die Ostereier und die Osterhasen und so weiter. Ich glaube auch nicht das Kreuz, das finde ich ist das Symbol von Karfreitag. Ich würde sagen, das Symbol von Ostern ist das leere Grab. Das ist der entscheidende Moment. Das ist das, was aussagt, um was es geht an Ostern. Und wir haben es eben gehört, wir schliessen heute auch die lange Reihe ab, wo wir im Markus-Evangelium gewesen sind, über die letzten 4 Jahre, immer mal wieder mit Unterbrüchen natürlich, haben andere Themen angeschaut, aber wir haben das ganze Markus-Evangelium durchgepredigt. All die Predigten gibt es übrigens auf unserem YouTube-Kanal, wenn ihr mal nichts zu tun habt in den nächsten paar Wochen. Und heute schauen wir uns den letzten Abschnitt an, aus dem Markus-Evangelium. Er beschreibt dort, was am Ostermorgen passiert ist. Und es sind eigentlich nur die 8 Verse, die wir schon gehört haben in der Lesung. Und die Erzählung tut sehr abrupt enden bei Markus. Nämlich ist das der Vers 8, wo es heisst, wenn ihr die Bibel dabei habt, seht ihr das schön, dort heisst, zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Jetzt denken ihr, ja, aber es geht doch weiter in meiner Bibel, richtig. Nachher kommen die Vers 9 bis 20 in den meisten Bibelübersetzungen, die wir heutzutage haben. Nur, wenn ihr eine Übersetzung habt, dann habt ihr meistens dort eine Fußnote und dort heisst es, dass die Verse 9 bis 20 später hinzugefügt worden sind. Weil die ersten und besten Manuskripte, die wir haben von Markus, fehlen. Die Verse 9 bis 12, dort endet es wirklich mit dem Vers 8. Und es gibt unzählige Theorien, warum das so ist. Und das ist so etwas, was Theologen und Theologinnen lieben, nachher stundenlang und bücherweise darüber zu schreiben, warum und wieso und was hätte passiert sein können. Ich folge der Theorie mit anderen Theologen, dass wahrscheinlich das ursprüngliche Ende von Markus verloren gegangen ist. Es ist recht unwahrscheinlich, dass er wirklich mit dem Vers 8 aufhören wollte. Aber was auch wahr ist, ist, dass wenn man die Verse nachher liest, 9 bis 20, man merkt gerade beim ersten Mal durchlesen, nein, das kann nicht der Markus gewesen sein. Sondern sehr wahrscheinlich ist eben das ursprüngliche Ende verloren gegangen, abgerissen worden, was auch immer. Und später, wo man dann den Markus abgeschrieben hat, hat man gedacht, ja, so kannst du nicht aufhören. so mit Entsetzen und Angst und so. Und dann hat man noch so eine Zusammenfassung angehängt. Wenn man es genau liest, ist es eine Zusammenfassung von der anderen Evangelien. Genau, einfach so viel zu so, was sich Theologen manchmal so damit beschäftigen, oder? Genau, aber was ich heute darauf hinweisen will, ist, dass die 8 Verse, die wir jetzt gelesen haben und wo wir jetzt drin eintauchen, die fassen eigentlich schon sehr gut zusammen. Die sagen schon alles, um was es geht an dem, bei der Auferstehung, um was es geht bei dem leeren Grab. Und zwar werden wir uns 3 Sachen heute anschauen. Das eine ist, dass es eine Herausforderung ist für unser Denken. Das leere Grab ist eine Herausforderung für unser Denken. Dann ist aber das leere Grab auch eine Gnade für unser Herz. Und zuletzt ist das leere Grab auch ein Auftrag für unser Leben. Also, das Erste, was wir uns anschauen, ist die Herausforderung für unser Denken. Weil, sind wir ganz ehrlich, für unser westliches Denken, für unsere aufgeklärte Art, ist das wirklich eine Herausforderung, sich zu vorstellen, dass Jesus körperlich auferstanden ist. Der Abschnitt fängt so an, Markus 16,1, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome, wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Was hier beschrieben wird, passiert am Samstagabend. Das ist der Moment, wo die beiden Marias und Salome die Öl kaufen, um den Leichnam von Jesus einzubalsamieren. Im jüdischen Denken endet der Tag eben mit dem Sonnenuntergang. Also mit dem Sonnenuntergang fängt der neue Tag an. Und darum ist es da, wo der Sabbat fertig ist, also die Sonne ist untergegangen, es ist ein neuer Tag angefangen und da haben sie die Öl gekauft. Und der Markus erwähnt die 3 Frauen, hier zum dritten Mal in der kürzesten Zeit. Wenn man zurückschaut in Markus 15, in dem Kapitel, wo die Hinrichtung von Jesus beschrieben wird, lesen wir von Frauen, die am Kreuz von Jesus gestanden sind. Und da werden die 3 Frauen explizit erwähnt. Maria Magdalena, die andere Maria und Salome. Und dann heisst es weiter, ein Mann namens Josephus hat Jesus nachher vom Kreuz abgenommen und ihn in ein Grab hineingelegt. Und wieder heisst, die beiden Marias haben gewusst, wo das Grab ist. Sie haben gesehen, wo man Jesus ins Grab hineingelegt hat. Und der Markus macht das bewusst, um jetzt dann darüber zu schreiben, dass tatsächlich die ersten Leute, die das leere Grab gesehen haben, die gesehen haben, dass Jesus nicht mehr im Grab liegt, eben Frauen gewesen sind. Und ich habe schon gesagt, dass das Grab leer war, dass Jesus körperlich auferstanden ist, ist eine Herausforderung für unser Denken heutzutage. Und ich werde euch aber 3 Gründe geben, warum das der Bericht von Markus und die anderen Berichte über die Auferstehung sehr wohl wahr sind und warum dass die eben echt sind. Ein erster Grund, warum dass die Berichte echt sind, sind eben gerade, weil Frauen die ersten Augenzeugen gewesen sind. Der Markus erwähnt 3-mal eben die Frauen und er macht das, weil er ein guter Historiker ist. In der Zeit von Markus hat man noch nicht so Hyperlinks machen im Internet oder irgendwelche Verweise auf andere Bücher und so weiter, sondern man hat mit Augenzeugen Bericht geschaffen. Gute Historiker zur Zeit von Jesus haben gesagt, fragt den, könnt euch bestätigen, was ich euch da schreibe. Und der Markus macht genau das Gleiche. Wahrscheinlich hat er den Bericht etwa 50 oder 60 nach Christus geschrieben. Und er sagt, geht und fragt Maria Magdalena. Die lebt immer noch, die muss immer noch leben zu dieser Zeit, weil er braucht sie als Referenz. Und sagt, sie war Augenzeuge und sie könnt ihr fragen. Jetzt, heutzutage wäre das überhaupt kein Thema. Natürlich schreiben Frauen Bücher, natürlich kann man Frauen fragen für Augenzeugenberichte. Das war aber in dieser Zeit ein bisschen anders gewesen. Wenn die Texte nicht echt wären von Markus, hätte er nicht Frauen genommen als erste Augenzeugen. Dann hätte er die Männer genommen, weil die haben zu selber Zeit mehr Gewicht gehabt in ihren Aussagen als Frauen. Das war einfach kulturell so gewesen. Nur etwa 150 Jahre nach der Auferstehung von Jesus, im 2. Jahrhundert, hat es einen römischen Schriftsteller gegeben, der hat Celsus geheißen, das ist nicht so wichtig, aber der ist kritisch, also der ist gegen den christlichen Glauben gewesen und wollte beweisen, dass die Christen völlig falsch liegen. Und er, der Celsus, hat eben geschrieben, dass, wieso dass das nicht kann sein kann, dass Jesus auferstanden ist, genau weil Frauen die Ersten waren, die Augenzeugen waren. Und er schreibt dann in dem Bericht, ja, wir wissen ja alle, Frauen sind ja hysterisch und so weiter. Das war die Sicht vom 2. Jahrhundert. Und weil Frauen hysterisch sind, kann man nicht glauben, was sie gesagt haben. Also es ist ein, man hat es gebraucht als Argument gegen die Auferstehung, dass die Frauen die Ersten waren. Wenn jetzt aber der Markus explizit die Frauen im Bericht drin hat, ist das gerade ein Zeichen, dass es wirklich so passiert ist und der Markus glaubwürdig ist. Und dann lesen wir weiter, früh am Morgen gehen die Frauen zum Grab und dann heisst es da, unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Und diese Aussage zeigt uns, dass die Frauen nicht dorthin gegangen sind, so im Stil von, hey, heute passiert etwas Krasses und ich will gerne in der ersten Reihe sein. So wie im Stil, wenn Leute mega früh an ein Konzert gehen oder, und wollen in der ersten Reihe stehen oder an einen Sport anlassen, wenn sie in der ersten Reihe stehen. Das war nicht das. Der zweite Grund, warum das die Echtheit hier zeigt, ist, dass niemand erwartet hat, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Das ist der zweite Grund. Niemand hat das erwartet. Auch die Frauen nicht. Und die Kapitel 14 und 15, die wir uns die letzten paar Wochen zusammen angeschaut haben, beschreibt Markus ja in aller Länge, dass Jesus gefoltert und hingerichtet wurde, um zu zeigen, dass Jesus wirklich tot war. Weil es hat eine so eine Theorie gegeben, kurz nach der Auferstehung von Jesus, wo die Leute gesagt haben, ah, weisst, Jesus ist einfach noch, der hat noch gelebt, als er am Kreuz war. Und der Josephus hat ihn einfach genug früh vom Kreuz runtergenommen und dann hat er sich gerade mal so erholt nach 3 Tagen und zack, ist er wieder da gewesen. Wer aber ein bisschen etwas weiss von diesen grauenhaften Details von einer römischen Hinrichtung, Kreuzigung, der weiss, dass kein Mensch auf dieser Welt so eine Tortur überleben würde. Und darum beschreibt Markus das in dieser Länge. Und Frauen, die sind zum Grab hingegangen, nicht weil sie gedacht haben, aha, jetzt ist Jesus wieder auferstanden, sondern sie sind hingegangen, um seinen Leichnam einzubalsamieren. Die hätten die Öl nicht gekauft, wenn sie dort hingegangen wären und gedacht hätten, ja, jetzt ist wahrscheinlich Jesus wieder auferstanden. Und dann eben haben sie noch vergessen, dass der Stein da noch vor dem Grab war. Und das ist auch nochmal sehr authentisch. Oder? Die sind so aufgewühlt von dem, was an Karfreitag passiert ist. Die haben erst auf dem Weg gedacht, ach Mann, jetzt haben wir den Stein, der noch im Weg ist. Die haben nicht vorher schön geplant, wie machen wir das und so, mit Hydraulik können wir ihn vielleicht weglöpfen und so. Sondern die sind so im Zeug drin, dass sie gar nicht an das gedacht haben. Und wo sie zum Grab kommen und sehen, dass es offen ist, ist nicht so, yeah, juhu, Jesus ist wahrscheinlich auferstanden, mega cool. Sondern es war ein Schock für sie. Die haben gedacht, das sind Grabräuber, die den Leichnam von Jesus gestohlen haben. Also es hat niemand erwartet, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Und dann ist auch noch spannend bei Markus, dass die Jünger, also die männlichen Jünger, die glänzen da in dieser Szene mit totaler Abwesenheit. Der Engel oder der Bote, der dann dort hockt, sagt später zu den verängstigten Frauen, geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Das ist so ein kleiner Seitengang von dem Boten, oder? Er sagt, Jesus hat euch das x-mal gesagt, dass er auferstehen würde. Und tatsächlich hat der Markus in seinem Bericht drin verschiedene solche Stellen, wo er schreibt, dass Jesus gesagt hat, dass er zurückkommen. Eine, die er sehr ausführlich macht, ist im Kapitel 10. Dort sagt Jesus, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und der Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen. Sie werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und schließlich töten. Doch 3 Tage danach wird er auferstehen. Und das ist jetzt noch der dritte Grund, warum die Texte sehr echt und authentisch sind. Weil keiner der Jünger hat sich an die Aussage von Jesus erinnert. Und keiner von den Evangelisten schreibt das dann rein. Wir lesen nie, dass einer von den Jüngern gesagt hat, hey, warte mal schnell, Jesus hat doch einmal irgend so etwas gesagt, von wegen Auferstehung und so weiter nach 3 Tagen. Das kommt keinem von den Jüngern in Sinn. Ich meine, wenn sie sich erinnert hätten, dass Jesus etwas gesagt hat, hätten sie doch können wenigstens nach 3 Tagen irgendeinen von diesen Jüngern dort hinschicken. Vielleicht so einen Unwichtigen wie der Bartholomäus oder wie die man nicht kennt. Wo man nicht mal den Namen davon weiss, oder? Und dann hätte einfach einer gehen können und hätte einfach mal schauen können, vielleicht passiert ja irgendetwas nach 3 Tagen. Aber die Jünger kommen ganz schlecht weg in dem Auferstehungsbericht, weil niemand auch nur die kleinste Erwartung hat. Man spürt nichts von einer Erwartungshaltung, von Glauben, so, ja, jetzt kommt der Moment, wo Jesus endlich von den Toten aufersteht. Nichts. Und das sind 3 gute Gründe, die uns zeigen, dass die Berichte, und gerade der Bericht von Markus, sehr echt und authentisch ist. Wir leben ja in einer Zeit heute, wo es wahrscheinlich nicht mehr so viele Menschen gibt, die daran glauben, dass das Grab wirklich leer war und dass Jesus wirklich körperlich wieder auferstanden ist. Viele meinen ja heutzutage, die Wissenschaft hat das ja jetzt bewiesen, oder? Wenn man tot ist, ist man tot. Da wird es nicht so einfach sein, jemanden wieder von den Toten zu verwecken. Leider ist es auch so, dass, das verstehe ich dann auch nicht. Viele Theologen meinen das. Das ist einfach so symbolisch gemeint. Und Jesus ist einfach, hat einfach im Herzen der Leute weitergelebt und so weiter. Es war einfach ein warmes und nettes Gefühl gewesen und eine schöne Erinnerung. Auferstehung ist Neustart und so weiter. Aber das reicht eben nicht. Wir meinen heutzutage eben auch oftmals, dass die Leute früher, die sind doch viel leichtgläubiger gewesen. Ich meine, wir heutzutage mit unserer Aufklärung, Wissenschaft und so weiter, wir wissen, dass Wunder nicht wirklich passieren können. Und die Leute früher, die haben eben so Zeug noch geglaubt. Aber gerade der Bericht von Markus macht uns deutlich, dass die Leute früher genauso kritisch gewesen sind, dieser Auferstehung gegenüber wie wir heute. Die haben vielleicht ein bisschen andere Gründe gehabt, aber die waren auch kritisch gewesen. Die haben nicht auch einfach gerade vom ersten Moment an gedacht, ja stimmt, das ist wahrscheinlich gerade passiert. Niemand hat das geglaubt am Anfang, zur Zeit von Jesus. Und dann war es auch noch so gewesen, dass in dieser Zeit von Jesus hat es noch andere sogenannte Messias gegeben. Solche Leute, die gesagt haben, ich bin der Messias, ich befreie euch von Rom und so weiter. Und jede von diesen Messias-Bewegungen ist abgebrochen, ist fertig gewesen in dem Moment, wo der Messias-Anwärter tot war. Und bei Jesus hätte das müssen ähnlich sein. Wenn Jesus der Messias war und dann gestorben ist, hätte die Bewegung eigentlich müssen fertig sein. Nur ist die Bewegung von Jesus in den ersten Jahrhunderten von unserer Zeitrechnung hat die so eine Dynamik angenommen, das ist ganz schwierig zu erklären, wenn man nicht davon ausgeht, dass Jesus wirklich körperlich auferstanden ist. Und man muss irgendeine Erklärung haben, oder? Wieso ist denn das Christentum so verbreitet worden? Warum hat das so eine Dynamik angenommen? Und ich kann nicht über Auferstehung predigen, ohne meinen Lieblingstheologe zu erwähnen, natürlich Historiker und Theologe N.T. Wright. Er schreibt über den rasanten Aufstieg vom Christentum, sagt er. Die beste historische Erklärung ist jene, die unweigerlich allerlei theologische Fragen aufwirft. Also er sagt, die wirft Fragen auf für uns. Unsere Beziehung zu Gott, aber historisch ist das die beste Erklärung. Das Grab war tatsächlich leer und Jesus wurde tatsächlich lebend gesehen, weil er wahrhaftig von den Toten auferstanden ist. Nochmal, das leere Grab ist eine Herausforderung für unser Denken. Gerade für uns hier im Westen mit aller Aufklärung und aller Wissenschaft. Aber für die ersten Jünger und Jüngerinnen von Jesus war es gerade so eine Herausforderung. Auch die haben es nicht im ersten Moment einfach so glauben und annehmen. Und vielleicht ist es in unserer Zeit auch gut, das eigene Denken zu hinterfragen. Ich glaube, es wäre gut, viele Leute würden ihr eigenes Denken hinterfragen und einmal überlegen, ob vielleicht das, was sie so überzeugt sind davon, nicht auch einfach ein Glauben ist. Jeder Mensch glaubt, jeder Mensch hat irgendeine Überzeugung. Aber über die Erklärung vom leeren Grab ist die beste Erklärung, um zu sagen, warum das Christentum so eine Fahrt aufgenommen hat, so einen Impact gehabt hat in dieser Welt. Das ist die beste Erklärung für das. Also, das ist jetzt fest für unser Denken gewesen, da bin ich mir bewusst. Herausforderung für unser Denken, auch am Sonntagmorgen, aber wir geben uns das manchmal. Das Zweite ist, es ist nicht nur eine Herausforderung für unser Denken, das leere Grab ist auch Gnade. Oh, das ist nicht so. Für unser Herz. Wo die Frauen so verängstigt in das leere Grab hineinschauen und sich überlegen, was da los ist, kommt, ist jetzt eben dort ein junger Mann mit einem weißen Gewand, vielleicht ein Bote, ein Engel, weil das ist nicht so genau gesagt. Und der sagt, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Der Bote beschreibt exakt, um wer es da geht. Er sagt, Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde, es kann kein anderer sein. Es kann kein Missverständnis sein. Aha, das ist irgendwie vielleicht einer, der sonst noch etwas Interessantes zu sagen hat. Und die Frauen bekommen gerade einen Auftrag. Sie sollen zu den männlichen Jüngern gehen von Jesus und sie sollen ihnen sagen, Jesus will sie wieder sehen. Und was man da jetzt spürt, ist, man spürt nichts von einem Vorwurf von dem Engel. Man spürt nichts, dass der Engel da irgendwie von Jesus ihnen eine Botschaft übermittelt, wo es einen Vorwurf drin hat. Der Bote warnt sie nicht und sagt, aber ihr müsst dann schon, also, ihr müsst euch dann schon ein bisschen schlecht fühlen oder ihr müsst euch schon ein bisschen dann auch entschuldigen bei Jesus, weil er ist schon ein bisschen verrückt, wie ihr so mit ihm umgegangen sind und so. Er sagt auch nicht, ja, also hoffentlich tut es euch wirklich leid und es wäre dann schön, wenn ihr euch artig würdet entschuldigen bei Jesus, wenn ihr ihn seht und so weiter. Nichts von all dem. Und ich glaube, das ist die Gnade von der Auferstehung. Gnade für unser Herz, Gnade für die Auferstehung ist, dass Jesus keine Vorwürfe macht. Und zwar auch in den anderen Berichten von der Auferstehung. Lesen wir nie davon, dass Jesus gekommen ist und gesagt hat, ja, Sapperlot, was ist eigentlich mit euch los, ihr Jünger, dort im letzten Moment? Er erwähnt die Geschichte nicht einmal. Er tut sie nur antönen. Er erwähnt ihr Versagen nicht explizit. Und er fordert auch nie eine Entschuldigung. Also ich an der Stelle von Jesus hätte dann, glaube ich, schon noch betont, zum Beispiel. Ich meine, ich habe es ja gesagt, oder? Kennt ihr den? Ja, ich habe es ja gesagt. Ich meine, Jesus hätte können sagen, ich habe euch gewarnt, aber ihr habt nicht auf mich hören. Oder ich wäre vielleicht auch der gewesen, der dann schon noch gerne, weißt du, so nachdrücken, so. Aber gell, ihr habt es schon also, schlecht gemacht. Es war wirklich nicht gut gewesen, aber jetzt machen wir weiter. Aber es ist wirklich, nein, nicht gut. Wenn ihr es mal durchlesen, von Jesus ist nichts von dem zu spüren. Und was uns das sagt, ist, dass Jesus auch dir und mir und heute und jetzt keinen Vorwurf macht. Null. Kein einziger Vorwurf. Und schau, wenn du Stimmen hast in deinem Leben oder in deinem Kopf, die dir Vorwürfe machen, dann kannst du ganz sicher sein, dass die nicht von Jesus sind. Weil Jesus macht uns keinen Vorwurf. Wer uns vielleicht Vorwürfe macht, sind wir selber, unsere Eltern, irgendwelche andere Menschen, Stimmen, die wir im Kopf haben, aber es ist nicht Jesus, der uns Vorwürfe macht. Das ist die Gnade der Vergebung, das ist die Gnade vom leeren Grab. Jesus reibt uns nicht die Felder nochmal so richtig innen und sagt, das hast du wirklich nicht gut gemacht und das hättest du also anders machen müssen. Und ich habe schon immer gesagt, dass du das nicht kannst. Jesus macht das nicht. Er macht das nie. Er hat am Kreuz unsere Sünden auf sich genommen und die sind jetzt weg. Die sind sogar so weg, dass er nicht einmal sich daran erinnert, heisst es. Und darum holt er sie auch nicht mehr vor. Und dann ist noch interessant, in Vers 7 heißt es, und sagt zu ihnen und auch zu Petrus. Und ich habe noch ein bisschen darüber nachgedacht, warum eigentlich die besondere Erwähnung. Vielleicht erinnert ihr euch daran, wir haben das auch gehört in den letzten Wochen. Der Petrus war der, der mutig, das muss man schon zurecht, also ja, das muss man schon hervorheben, er hat mutig angekündigt, dass er Jesus nicht verlassen würde. Und dann hat er ja dreimal Jesus verleugnet. Und vielleicht sagt der Bote das hier im Auftrag von Jesus, weil er weiss, dass der Petrus sich vielleicht nicht angesprochen würde fühlen. Vielleicht würden dann die Frauen zu den Jüngern kommen und sagen, hey, Jesus ist auferstanden und er ist zu Galiläa und wartet auf euch und so. Und der Petrus hätte vielleicht gesagt, Jungs, wisst ihr was, ihr könnt gehen, aber ich bin raus. Aber dass der Bote da besonders der Petrus erwähnt, zeigt, dass Jesus gerade den Mann will rufen, der am meisten versagt hat. Der am heftigsten versagt hat, ist nachher zum ersten und wichtigsten Leiter geworden von der ersten Kirche. Die frühere Kirche, also die Anfangskirche, die ja die Berichte alle noch so gut kennt hat und die Leute, die haben das Versagen von Petrus nie unter den Teppich gekehrt. Da ist immer sehr offen damit umgegangen worden, weil in jedem von den Evangelien ist das drin. Man muss sich das vorstellen. Also der Petrus, der so sehr versagt hat in dem Moment, wird nachher zum Leiter der christlichen Bewegung, von der Jesusbewegung. Und er bekommt eine zweite Chance über. Er kommt nochmal eine Chance über, es besser zu machen. Und ich glaube, das Wörtchen Petrus, der Name, ist auch für uns gemeint, dass es eben persönlich wird. Dass es uns persönlich anspricht. Ich glaube, wir verstecken uns in der heutigen Zeit oft so hinter der Empörung für alles, was schlimm passiert in dieser Welt. Oder? Mir fällt das immer wieder auf, die Leute empören sich über alles Mögliche, über den Krieg dort und die Amerikaner, was sie falsch machen und die, was sie nicht richtig machen. Aber es geht um den Petrus. Es geht um dich persönlich. Und Jesus spricht dich persönlich an. Und bei Jesus darfst du deine Sachen vorbringen. Die Sachen, die du verbockt hast im Leben, die Sachen, die du versagt hast im Leben, die darfst du vorbringen, weil es ist kein Vorwurf da, sondern nur Gnade, nur Vergebung. Und Jesus macht uns keinen Vorwurf, sondern er gibt uns eine zweite Chance. So wie er Petrus die zweite Chance gegeben hat. Und das ist die Gnade vom leeren Grab. Die Gnade für unser Herz. Und dann ist das Letzte noch, das leere Grab ist auch noch ein Auftrag. Neben der Herausforderung fürs Denken, die Gnade fürs Herz, ist dann auch noch ein Auftrag fürs Leben. Die erste Anweisung, die Frauen überkommen, ist die: Ihr braucht nicht zu erschrecken. Habt keine Angst. Fürchtet euch nicht. Wenn Jesus wirklich körperlich auferstanden ist, wenn das Grab wirklich leer war, dann zeigt uns das, wie sehr Gott die Welt liebt. Und zwar die Welt mit allem drum und dran. Mit aller Materie und uns Menschen mit unserem Körper. Ich glaube, da liegt auch der grosse Unterschied zu allen anderen Religionen und Glaubensrichtungen von unserer Welt. In allen Religionen von dieser Welt geht es immer darum, von dieser Welt wegzukommen. Irgendwo, Nirvana, Paradies, Auflösung im Nichts, das ist ja Nirvana. Es geht immer darum, von dieser Welt wegzukommen, weil sie in dieser Welt schlecht ist. Wenn Jesus körperlich auferstanden ist, sagt Gott mit dem, ich liebe die Welt so sehr, dass ich die Welt nicht einfach in den Kübel rühre, sondern die Welt neu mache. Jesus voran und nachher die Gläubigen und die ganze Welt. Das ist das Thema vom leeren Grab und der Auferstehung. Das zeigt uns, wie sehr Gott die Welt liebt. Und wenn Jesus wirklich körperlich auferstanden ist, bedeutet das auch, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und der Tod ist ja das letzte, schlimmste Mögliche, was uns passieren kann. Und wenn auch das seine Macht verloren hat, dann gibt es eigentlich nichts mehr in dieser Welt, wo wir Angst haben davor. Und dann können wir so leben, dass wir eben angstfrei leben. Das war der Auftrag an die Frauen, sie sollen keine Angst haben. Und auch wir sind eingeladen, ein Leben zu führen, das nicht von Angst geprägt ist, wo angstfrei ist. Und ich weiss, das ist einfacher gesagt als gemacht, weil wir uns über so vieles Sorgen machen können und so viele Ängste da sind. Aber ich meinte, je mehr wir unser Leben auf Jesus ausrichten, je mehr Jesus die Realität wird in unserem Leben, wo er ist, der Auferstandene, umso weniger wird Angst unser Leben prägen. Und dann gibt es noch einen zweiten Auftrag an die Frauen, der ist ganz kurz im Vers 7a, dort heisst es, geht. Das ist der zweite Auftrag. Geht. Die drei Frauen waren Zeugen, die ersten Zeugen der Auferstehung. Und ihr Auftrag war, dass sie zu den anderen Jüngern gehen sollen und davon zu erzählen. Und dieser Auftrag, der gilt bis heute. Wir sollen anderen erzählen, dass Jesus auferstanden ist. Wir sollen das bezeugen mit unserem Leben. Und da gibt es ganz, ganz verschiedene Arten, wie das kann sein, wie wir das machen können. Wir können zum Beispiel an unserem Arbeitsplatz oder in unserer Nachbarschaft oder in unserem Block oder wo wir wohnen, einfach zum Beispiel eine positive Stimmung verbreiten. Denn wenn die Leute alle sagen, wie schlimm und wie schwierig das ist, können wir eine Hoffnung sein. Oder wir können vielleicht anderen Menschen erzählen, was in unserem Leben Gott bedeutet oder was wir für eine Hoffnung haben. Da muss nicht immer gerade ein riesen Bekenntnis sein und gerade erklären, was es mit dem leeren Grab auf sich hat, aber einfach erzählen, was Jesus für mich bedeutet. Wir können zum Beispiel für Freunde beten oder mit Freunden beten, die auch noch nicht an Jesus glauben. Oder wir können vielleicht mal jemanden einladen, hier in einen Gottesdienst und sagen, komm mal schauen, das sind übrigens alles ganz normale Menschen da und wir sehen nicht komisch aus und wir sind auch nicht so komisch, also alle sind ein bisschen komisch, aber das ist ja sowieso so. Was auch immer. Wir können Leute hier einladen. Weil da ist ein Ort, der offen ist. Die Leute dürfen kommen, wie sie sind. Und auch wieder gehen. Muss niemand da bleiben. Also das sind alles Möglichkeiten, wie wir den Auftrag vom Gehen in unser Umfeld können ausleben können. Ja, ich habe am Anfang erzählt, dass eben die letzten Tage, die letzten 10 Tage hier in der Lenzkirche voll waren mit Leben, mit Leuten, mit Freude. Aber was mir so bewusst wurde, ist gerade auch in der Vorbereitung für die Predigt. Das Beste an der Kirche ist nicht das Gebäude. Das ist sehr toll. Das Beste an der Kirche sind auch nicht die Leute. Die sind auch super, die Leute. Aber wisst ihr, was das Beste ist an der Kirche? Jesus. Jesus selber ist das Beste, was uns passieren kann. Er ist das Beste. Wenn jemand mich fragen oder mich fragt, warum glaube ich denn, was ich glaube, warum bin ich Christ, dann meine letzte Antwort wegen Jesus. Einfach wegen ihm. Wegen seiner Auferstehung. Weil das Grab leer war. Das ist das, was den ganzen Unterschied ausmacht. Alles andere kann man auch immer mal wieder darüber diskutieren. Aber das, Freunde, über das würde ich nie diskutieren. Weil an dem steht und fällt alles, was ich glaube. Und der Petrus, der die zweite Chance bekommt, der versagt hat und die zweite Chance bekommt, der hat später nachher geschrieben, und das finde ich so schön, er hat geschrieben im 1. Petrusbrief, und Ben darf jetzt gerne auf die Bühne kommen, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren, das ist ein Ausdruck für zweite Chance, und durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Jesus ist das Beste, was uns passieren kann. Jesus ist das Beste am christlichen Glauben. Um ihn geht es am Schluss. Und in ihm sehen wir, wie Gott wirklich ist. In ihm sehen wir, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. In ihm sehen wir, dass die Auferstehung die Hoffnung ist für unser Leben. Und ich möchte abschließen mit einer etwas persönlichen Geschichte. Ich habe die letzten Wochen in dieser die Passionszeit habe ich nicht ganz einfach erlebt. Ein paar von uns wissen es, wir hatten zuhause eine Baustelle, nicht freiwillig. Und es hat wochenlang wirklich so komisch geschmeckt, weil sie die Zeuge isoliert haben und so weiter. Und wir haben uns über Wochen eigentlich nicht wirklich zuhause gefühlt bei uns. Und dazu kam es, dass wir als Familie mega viel zu tun hatten in den Kirchen und dann in der Schule hat es so viel gegeben und so weiter. Und ich bin manchmal wirklich an der Grenze gesehen, dachte ich, ich schaffe das nicht alles miteinander und dann fühle ich mich nicht daheim und wir als Familie tun uns schwer in dem einen und so weiter. Und ich hatte die Momente gehabt, wo ich dachte, ich weiss nicht mehr weiter. Und wisst ihr, was das Beste war in diesen Momenten? Das Beste war wirklich Jesus. Und ich habe so oft erlebt, dass Jesus mir einfach Kraft gegeben hat, für einen Tag oder nochmal etwas zu erledigen oder nochmal eine Predigt oder nochmal einen Anlass und für die Kinderwoche und für all das, was war in diesen letzten 5, 6 Wochen. Und das Beste an dem allem war Jesus. Weil er wirklich lebt. Weil er wirklich auferstanden ist. Und ich weiss nicht genau, wo du stehst, so auf deinem Weg mit Jesus. Vielleicht musst du heute dein Denken herausfordern lassen. Und du musst dir das sagen lassen, dass Jesus wirklich körperlich auferstanden ist und das Grab leer war. Aber vielleicht brauchst du auch heute ganz viel Gnade für dein Herz. Weil du einfach vielleicht Vorwürfe hörst in deinem Leben. Und lass es nochmal gesagt sein, die Vorwürfe sind nicht von Jesus. Jesus kommt ohne Vorwürfe und er kommt mit Gnade dir entgegen. Und dann ist auch die Einladung, dass wir das zu einem Auftrag machen für uns. In unser Umfeld gehen. Hingehen, so wie wir es können. Und Zeugen sind, erzählen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und ich möchte noch beten. Und Jesus, wir laden dich einfach ein in diesen Moment. Weil du lebst. Und du bist das Beste, was uns passieren kann. Du bist der Grund, warum wir da sind. Wir danken dir, Jesus, dass du den Tod überwunden hast, dass du lebst, dass du durch deinen Geist jetzt hier anwesend bist. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt zu jedem das redest, was er braucht. Dass du vielleicht unser Denken herausforderst, wo wir es brauchen. Wo wir uns mit gewissen Denkweisen von unserer Zeit einfach abgeben. Aber Heiliger Geist, wir laden dich auch ein, dass du mit deiner Gnade unser Herz erfüllst. Dass du Vorwürfe jetzt einfach kannst ruhig machen. Dass du uns deine Gnade, deine Vergebung kannst zusprechen, wo wir es brauchen. Und Jesus, lass uns ein Licht sein in dieser Welt. Lass uns diesen Auftrag so weiterführen, wie die erste Frau am Ostermorgen. Dass wir gehen, dass wir dort, wo wir in der Schule, an der Arbeit, hier in der Region leben, dass wir dürfen erzählen von dieser Hoffnung oder die Hoffnung ausleben. So laden wir dich einfach ein, Heiliger Geist, dass du jetzt noch zu jedem von uns redest, dass du jedem von uns das klar machst, was für ihn heute Morgen wichtig ist. Amen.